Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Salewski. Versucht ihr darauf zu achten, was ihr esst? Also zum Beispiel, dass ihr aufpasst, dass ihr öfter mal was Frisches esst. Oder vielleicht verzichtet ihr auf Fleisch. Vermutlich achten die meisten von uns darauf, ich auch, dass wir uns irgendwie zumindest ein bisschen gesund ernähren. Und um das zu erreichen, überlegen wir, was wir essen sollten und was wir nicht essen sollten. Doch vielleicht ist das gar nicht die richtige Frage.
Mir geht es weniger darum, was wir tatsächlich essen, sondern zum Beispiel, wie wir essen. Essen wir langsam? Essen wir schnell? Essen wir so, dass wir uns bestimmte Grenzen setzen oder uns den Platz schön machen? Essverhalten an sich ist extrem viel mehr als das, was ich tatsächlich esse. Es ist ein sehr komplexes Verhalten. Also wir haben angeboren eine Präferenz für süß. Dann gibt es die Gewohnheit, das ist das, was eigentlich bei uns Erwachsenen der häufigste Grund ist, warum wir essen. Man kann sogar sagen, dass wir nicht die Dinge essen, die wir mögen, sondern wir mögen die Dinge, die wir besonders häufig essen.
Warum essen wir eigentlich? Das ist die Hauptfrage, um die es heute bei uns im Vortrag geht. Jetzt denkt ihr vielleicht an die Antwort, die ist ja ganz einfach. Ich esse, weil ich hungrig bin oder weil ich Lust dazu habe oder einfach, weil es mir schmeckt. Das ist die naheliegende Antwort. Aber, sagt unsere heutige Rednerin, die stimmt eigentlich meistens gar nicht. Meistens essen wir aus ganz anderen Gründen. Zum Beispiel, weil wir das immer so machen. Die Tasse Kaffee nach dem Aufstehen zum Beispiel. Oder Brötchen vom Bäcker am Sonntagmorgen. Oder wir essen, weil wir uns schlecht fühlen. Und wir wollen das ändern, bewusst oder unbewusst. Mit Essen funktioniert das ziemlich gut, gerade mit süßen Sachen. Gummibärchen, Schokolade, die Eistüte. Nämlich diese Sachen, die süßen, die lassen unser Belohnungszentrum im Gehirn so richtig anspringen. Um all diese Mechanismen geht es im Vortrag von Katja Kröller. Katja Kröller ist Psychologin, genauer gesagt Ernährungspsychologin und Professorin an der Hochschule Anhalt. Wenn wir anders essen wollen, als wir das bisher getan haben, dann müssen wir uns vor allem ansehen, wie wir essen und wir müssen uns fragen, warum wir essen, sagt sie. Ihr Vortrag hat den Titel »Du bist, was du isst – eine Betrachtung aus ernährungspsychologischer Sicht«. Sie hat ihren Vortrag am 7. März 2023 gehalten in Leipzig im Rahmen der Ringvorlesung Essen und Genuss und organisiert hat diese Reihe die Universität Leipzig.
Ich würde gerne mit Ihnen zusammen das Ganze mal von einer anderen Seite betrachten. Also es soll nicht so sehr darum gehen oder eigentlich gar nicht, was wir essen, sondern eher wie, warum, weshalb und was für eben psychologische Aspekte uns dazu bringen. Ich habe mir dazu Folgendes überlegt, so ein bisschen, um so einen roten Faden zu haben, dass ich am Anfang erstmal so ein bisschen sortieren will, was ist eigentlich Essverhalten, was macht die Psychologie dabei, warum macht das Sinn, aus meiner Sicht macht es ganz viel Sinn, aber ich hoffe, Sie da auch überzeugen zu können, um Sie dann so ein bisschen mitzunehmen in die Richtung, wie entsteht eigentlich das Essverhalten. Es ist erstaunlich stabil, ja, ob der ganzen Komplexität, die dahinter steckt, ist es ein recht stabiles Verhalten und das entwickelt sich auch recht früh. Das ist so das Erste, also wie entwickelt sich das? Und dann will ich aber auch gucken, was sind so situative Einflussfaktoren, die uns von einer Minute auf den anderen Lust auf Kekse haben lassen oder den Kaffee oder irgendwas anderes. Ich habe jetzt nämlich Lust auf Kaffee bekommen, wie Sie das gesagt haben. Um dann, und darum geht es ja ganz häufig auch, zumindest auch in meiner Forschung eben darum, auch zu gucken, wie kann man es denn verändern? Also zielgerichtet, weil es zum Beispiel gesundheitliche Probleme gibt oder eben auch, weil wir Kinder in eine bestimmte Richtung erziehen, entwickeln wollen. Darum soll es gehen. Genau, und dann fange ich mal vorne an. Wie schon gesagt, mir geht es mehr darum, mir geht es weniger darum, was wir tatsächlich essen, sondern zum Beispiel, wie wir essen. Und ich habe hier mal einige Begriffe aufgeführt, die ich jetzt auch gar nicht der Reihe nach durchgehen will, weil die Liste auch überhaupt nicht vollständig ist, sondern da könnten wir noch viel, viel mehr aufführen, sondern will Ihren Blick einfach dahin wenden, wie das eigentlich ist, also außerdem, was wir essen, Essen wir langsam? Essen wir schnell? Essen wir so, dass wir uns bestimmte Grenzen setzen oder uns den Platz schön machen? Also all die Dinge, die sozusagen um das Essen drumherum sind, die gehören auf jeden Fall zum Essverhalten dazu. Und wenn wir dann weiter gucken, jetzt so ein bisschen abstrakter, dann gehört eben zu dem, wie wir entscheiden, was wir eigentlich essen, beziehungsweise es fängt ja schon beim Einkaufen an, ja? Also was kaufen wir ein und dann, was entscheiden wir in der Situation, was wir essen und wie viel wir davon essen und vielleicht auch zu welcher Zeit. Das sind alles Dinge, die damit reinspielen. Auch Präferenzen spielen damit rein, genauso natürlich Abneigungen, das wäre dann das Gegenteil praktisch davon. Das heißt, also auch diese Liste hier ist nicht vollständig. Was ich zeigen will, ist, Essverhalten an sich ist extrem viel mehr als das, was ich tatsächlich esse, die Kalorien oder die Nährstoffe, die da drin sind, sondern es ist ein sehr komplexes Verhalten. Und das Überraschende daran ist tatsächlich, obwohl es so wahnsinnig komplex ist, ist es eben doch relativ stabil. Das heißt, wir können tatsächlich zeigen, dass Kinder bis so ungefähr Eintritt in die Schule noch relativ variabel in ihrem Essverhalten sind. Aber wie gesagt, mit Eintritt der Schule, ne, das ist jetzt nicht unbedingt ganz so festzusetzen, ist das Essverhalten relativ stabil. Das heißt nicht, dass es sich nicht verändern kann. Aber wenn wir all diese Faktoren betrachten, Präferenzen, Abneigung, wie gesagt, Essensstruktur, Geschwindigkeit und so weiter, dann ist da eine hohe Stabilität drin. Das ist insofern gar nicht so schlecht, sage ich jetzt mal, weil wir natürlich den Kindern an der Stelle auch eine Menge mitgeben können. Denn wenn wir vorhersagen wollen, wie sich zukünftiges Essverhalten zeigt oder äußert, ist tatsächlich das heutige Essverhalten das eigentlich Ausschlaggebende. Auf der anderen Seite erschwert es aber eben auch Veränderungen. Also wenn wir jetzt gerade heute in den, also nicht heute, sondern die letzten Tage oder Wochen, Jahre auch schon in den Medien immer hören, wir müssen weniger Fleisch essen, dann ist das einfach nicht so einfach, wenn wir über die letzten Jahre das gewöhnt waren oder unser ganzes Leben lang. Und das ist was, was eben in meinen Augen auch häufig vernachlässigt wird, weswegen ich mich auch freue, dass ich hier heute was zu den psychologischen Aspekten sagen darf, weil nämlich gerade, wir werden das nachher bei der Veränderung nochmal sehen, einfach dort viel angenommen wird, wir müssen nur mehr wissen, wie die Dinge funktionieren oder was gut für uns ist und dann machen wir das auch. So funktioniert der Mensch aber nicht. Kein bisschen. Ne? Also egal, das ist schon mal gut, die Dinge zu wissen. Das ist auf jeden Fall richtig und wichtig auch. Aber es fehlt eben gerade beim Essen der psychologische Teil. Und der muss auch stimmen. Da hoffe ich Ihnen ein bisschen was nahebringen zu können heute. Genau. Essverhalten ist eben auch sehr individuell. Das macht ja, glaube ich, schon Sinn, ob der Komplexität, die ich vorher aufgemacht habe, dass das auch individuell sein muss. Aber gerade in der heutigen Zeit ist es auch was, was immer individueller wird. Also immer, wenn wir in Gesellschaften gucken, die einen Wohlstand haben, wo Essen also an sich kein Problem ist, wird Essen auch immer ein Stück weit genutzt, um sich selber, seine Individualität zu betonen und auch ein Stück weit darzustellen. Da komme ich nachher auch nochmal hin. Aber das ist sozusagen was, was das Essverhalten dann nochmal individueller macht. Hier nochmal so ein paar Punkte, warum wir eigentlich essen, denn auch das ist natürlich total relevant. Also ne, dieses, wie wir essen, resultiert ein Stück weit schon daraus, warum wir auch essen, aber die Gründe, die dahinter stehen. Und ich habe hier mal so ein bisschen die Diskrepanz aufgemacht zwischen dem, was wir doch häufig annehmen, nämlich, dass wir aus Hunger essen oder zumindestens, weil es uns schmeckt. Die Wahrheit ist die, dass wir sehr viel häufiger aus den linken Gründen essen. Also aus Höflichkeit, weil der Nachbar Geburtstag hat und zum Kuchenessen eingeladen hat. Ja? Oder weil es bestimmte Angebote gibt. Oder weil wir es so gewöhnt sind, weil wir es schon immer so gemacht haben. Also da gibt es eine Reihe von Gründen, die tatsächlich gar nichts mit dem Geschmack oder eben mit dem Hungergefühl, was wir haben, zu tun haben. Und auch diese Gründe machen es natürlich noch mal schwerer, dann auch Dinge zu verändern, selbst wenn wir es gerne verändern wollen. Ich habe Ihnen hier noch mal ein paar Daten mitgebracht, nicht erschrecken, ob der Grafik von Kindern, um einfach auch zu zeigen, wie sehr Kinder, die waren jetzt im Alter zwischen 2 und 10, wie unterschiedlich die sich schon im Essverhalten zeigen. Also wir haben hier unten zum Beispiel das emotionale Essverhalten, also das ist, dass ich mehr esse, wenn ich bestimmte Emotionen habe, wobei eine Emotion an der Stelle auch Langeweile wäre, ne? Dass mir langweilig ist. Externales Essverhalten, wenn es besonders gut riecht im Raum oder andere Leute essen, aber auch die Essgeschwindigkeit und die unstrukturierte Essumgebung haben wir hier gemessen. Und Sie sehen, das verteilt sich einigermaßen. Emotionales Essverhalten ist noch sehr gering in dem Alter. Das wird leider mehr mit zunehmendem Alter. Aber da kommen wir auch noch hin. Aber was ich hier auch zeigen will, ist, die roten Balken sind übergewichtige Kinder. Und wir sehen schon im Alter zwischen 2 und 10 Jahren, dass die übergewichtigen Kinder in fast allen diesen Essverhaltensweisen anders sind, sage ich mal vorsichtig. Ne? Wir könnten jetzt auch schon von Auffälligkeiten sprechen, aber wir sagen einfach erstmal, dass sie anders sind. Das heißt also, dass tatsächlich unser Essverhalten, also nicht nur das, was wir essen, sondern eben auch das Wie und Warum und so weiter, tatsächlich auch Probleme mit sich bringen kann. Und diese Probleme können ganz zahlreich sein. Jetzt ging es um Übergewicht bei den Kindern. Das kann aber zum Beispiel auch eine Neophobie sein. Neophobie ist, dass ich Angst vor neuen Dingen habe. In dem Fall jetzt die Angst vor neuem Essen. Das gibt es bei Kindern tatsächlich relativ, also an einem bestimmten Punkt in der Entwicklung ganz normal. Aber das kann natürlich auch sich verfestigen, sodass ganz, ganz wenig tatsächlich nur gegessen wird. Und dann können wir auch irgendwann tatsächlich dahin kommen, dass sogar Essstörungen entstehen können. Auch diese Liste ist nicht vollständig, sondern soll nur zeigen, dieses Essverhalten, was ich da aufgemacht habe, hat tatsächlich eine Bewandtnis, auch in Hinsicht darauf, dass wir tatsächlich daran krank werden können, in viele verschiedene Richtungen. Gut, jetzt habe ich versprochen, versuche ich Ihnen auch noch deutlich zu machen, warum, zumindest ich finde, aber das finden andere tatsächlich auch, dass die psychologische Sicht hier eine wichtige ist. Also, ich habe hier mal versucht, die verschiedenen Dinge aufzumachen. In dunkelblau sind hier so diese klassischen Ernährungswissenschaften. Das, also in diesen Studiengängen unterrichte ich auch ganz viel, denn die beschäftigen sich natürlich auch damit, was muss gegessen werden und was können wir tun, damit die Menschen gesünder bleiben. Denn wir wissen, gesunde Ernährung trägt dazu bei, dass wir ganz viele Erkrankungen vermeiden können. Aber sie trägt tatsächlich auch dazu bei, dass wir viele Erkrankungen besser behandeln können, wenn die Ernährung dahinter auch stimmt. Aber das ist eben nur ein Teil und der andere ist eben jetzt in Rot sozusagen der psychologische Aspekt. Und tatsächlich bin ich sehr froh, da in Bernburg auch dieses Forschungsfeld der Ernährungspsychologie direkt gefunden zu haben, was eben diese beiden Dinge tatsächlich vereint. Also zu gucken, okay, was wissen wir, wissenschaftlich gesehen ist gesund, aber was wissen wir aus der Psychologie eben auch, warum die Menschen tatsächlich essen, um tatsächlich einfach Handwerkszeug zu haben, was wirklich dafür sorgen kann, dass eben auch Verhalten verändert wird. So, dann hätte ich den ersten Teil schon geschafft und würde praktisch jetzt dahin kommen, wie entwickelt sich eigentlich so ein Essverhalten. Da fangen wir ganz klein an, beziehungsweise ich würde erstmal so ganz übergreifend sagen, denn bei allen Verhaltensweisen, die wir zeigen, ist natürlich auch immer die Frage, wie sieht es denn mit der Genetik aus? Und man muss sagen, beim Essen ist es nicht so viel, was wir da haben an genetischem Anteil. Aber wir haben diese sogenannten evolutionsbiologischen Aspekte und da ist es wahrscheinlich so, dass wir beim Essen sogar noch viel mehr haben. Also Dinge, die wir einfach von unseren Urahnen praktisch mitgenommen haben und die sozusagen in unserem Körper noch verankert sind, auch wenn wir jetzt nicht mehr unser Essen jagen, sammeln und so weiter müssen. Und die drei Aspekte, die hier so die wichtigsten sind, ist einmal die Süßpräferenz. Also wir haben angeboren eine Präferenz für süß. Das ist schon mal gut, weil Muttermilch auch süß schmeckt. Das ist an der Stelle ganz, ganz praktisch oder sorgt dafür, dass das Kind die auch trinkt. Aber es ist eben auch so, dass es natürlicherweise keine süßen Gifte gibt. Also wenn Sie in der Natur gucken, dann schmecken alle Gifte ja bitter in der Regel oder irgendwie anders, aber auf keinen Fall süß. Das heißt, das hat auch was mit Sicherheit zu tun an der Stelle. Das zweite ist diese Neophobie, das hatten wir vorhin schon mal. Das tritt bei Kindern in der Regel so um 1,5 Jahre bis 2 Jahre auf und hat auch so einen Schutzmechanismus. Das ist das Alter, wo die Kinder, wenn wir uns jetzt mal so Steinzeit vorstellen, tatsächlich auch in der Lage sind, von der Mutter der Höhle wegzukrabbeln oder zu laufen. Und dann schützt dieser Mechanismus die Kinder davor, einfach irgendwas zu essen, was sie in der Natur finden, weil sie nämlich erstmal nur das essen, was sie schon kennen. Heutzutage ist das Problem nicht mehr ganz so und das sind dann die Eltern, die sich darüber beschweren, dass ihr Kind gerade nur noch Nudeln, vielleicht noch Nudeln mit Tomatensauce, aber manchmal auch wirklich nur noch Nudeln essen. Das Beruhigende an der Stelle ist, das geht auf jeden Fall vorbei. Ja? Also man muss da eigentlich nichts tun, das gibt sich ganz von allein. Und dann gibt es noch die sensorische Sättigung und das ist tatsächlich so ein netter Trick, den sich auch heute noch Blitzdiäten zunutze machen. Also wenn ich Ihnen jetzt alle sage, Sie dürfen ab morgen, es fällt mir gar nichts Schönes ein, bei dem Wetter würde ich jetzt sagen Schokolade, sonst habe ich auch so eine Tendenz zu Eiscreme. Aber Sie nehmen sich mal das, was Sie am liebsten mögen und das dürfen Sie, also meinetwegen ab jetzt, nur noch essen. Das klingt jetzt erstmal nicht schlecht, ne? Also wenn Sie mir jetzt eine Packung Kekse geben und vielleicht noch einen Tee dazu, wäre ich sehr glücklich. Ich glaube spätestens, also vielleicht schon heute Abend, spätestens morgen früh will ich was anderes essen. Vielleicht halte ich es noch ein bisschen durch, aber in der Regel passiert dann genau, wir fangen an, weniger Kekse zu essen, weil sie uns irgendwann über sind. Und wenn Sie wirklich nichts anderes essen, also wenn Sie eine Scheibe Brot zwischendurch mit Käse essen, kann man hinterher auch wieder super Kekse essen. Aber mal angenommen, Sie würden nur die Kekse essen, würden Sie tatsächlich irgendwann weniger essen. Also egal, wie sehr Sie Ihr Lieblingsessen mögen, wenn Sie nur dieses essen, wird es Ihnen irgendwann über. Und das ist die sensorische Sättigung, die tatsächlich dazu angelegt ist, dass wir uns halbwegs vielseitig ernähren. Ne? Weil das nämlich dann eigentlich, wenn wir nur natürliche Dinge essen würden, auch dafür sorgt, dass wir eigentlich alle Nährstoffe haben. Heutzutage ist das ein bisschen anders. Ne? Wenn wir die ganzen Farben angucken, die es so im Regal gibt, dann haben die nicht unbedingt was damit zu tun, dass da auch verschiedene Nährstoffe drin sind. Aber grundsätzlich ist dieser Mechanismus eigentlich ein sehr schöner, der nämlich dafür sorgt, dass wir eben uns vielseitig ernähren sollen. So, damit sind wir ganz grundsätzlich alle schon mal ausgestattet. Und dann gibt es noch etwas, was tatsächlich in unserem Gehirn sitzt. Auch hier keine Angst, ich gehe jetzt hier nicht ganz auf sämtliche Strukturen ein. Das könnte ich auch gar nicht, um ehrlich zu sein. Aber was ich zeigen will, ist, dass wir zweierlei Dinge haben. Das eine sind Mechanismen in unserem Gehirn, die tatsächlich dafür sorgen, dass wir uns so bewusst oder dass wir erkennen können, was für Nährstoffe uns fehlen oder ob uns Energie fehlt und uns theoretisch auch entsprechend ernähren könnten. Das ist eigentlich ein super Mechanismus, den unser Körper hier hat. Also der Körper weiß, was er braucht und kann sich ganz bedarfsgerecht ernähren. Der Körper hat aber auch andere Bedürfnisse, die er hier empfindet. Und die sitzen auch im Gehirn. Wir speichern nämlich sämtliche Erfahrungen, die wir mit Lebensmitteln gemacht haben. Und zwar nicht nur die, dass uns vielleicht mal schlecht geworden ist, sondern zum Beispiel auch, ob es eine nette Essensumgebung war, ob wir uns wohlgefühlt haben, wie der Geschmack war. Also all diese Dinge, die wir zum Beispiel haben, wenn es Weihnachten ist oder Geburtstag, also so positive Situationen, die werden mit dem Geschmack von dem Essen, auch häufig mit dem Geruch, zusammen abgespeichert. Und wenn wir jetzt nochmal überlegen, was gibt es immer so an Weihnachten und Geburtstag, dann sind es nicht zwingend die ganz gesunden Dinge. Das heißt also, wir haben schon über diese Erinnerung häufig ganz positive Assoziationen zu Kuchen, vielleicht auch Gänsebraten und Dingen, die wir eben mit diesen schönen Ereignissen verbinden. Das heißt also, hier gibt es tatsächlich ganz, emotionale, affektive Emotionen, die mit dem Geschmack, mit dem Geruch der Lebensmittel gemeinsam gespeichert werden. Und dann gibt es noch einen Effekt. Wir haben im Gehirn ein Belohnungszentrum. Das ist super. Ne? Das Belohnungszentrum wird auch aktiviert, wenn wir Sport machen beispielsweise. Aber es wird auch aktiviert, wenn wir essen. Und es wird vor allem aktiviert, wenn wir was Süßes essen. Und auch das merkt sich der Körper. Und wenn Sie gestresst sind und wenn Sie schlecht drauf sind und angespannt, dann signalisiert Ihr Körper durchaus, ich brauche Belohnung, ich brauche dieses Gefühl und ich kriege das durch Essen. Und dann vielleicht noch in Verbindung mit diesen positiven Dingen, vor allem durch Schokolade oder den leckeren Kuchen, den die Oma immer gebacken hat. Oder. Ja? Das sind die Verbindungen, die tatsächlich genau neben den anderen existieren und die es uns einfach auch so schwer machen, Dinge zu verändern. Also das ist die Grundlage, die jeder Mensch mitbringt. Und dann kommt das, was wir alle noch erlernen. Und das erlernen wir in puncto Essen ganz, ganz früh. Also Sie sehen hier diese Schwangere skizziert und ab dem dritten Schwangerschaftsmonat kann man nachweisen, dass die Kinder tatsächlich in der Lage sind, im Fruchtwasser, was immer so ein bisschen danach schmeckt, was die Mutter eben auch gegessen hat, unterschiedliche Geschmacksrichtungen zu erkennen. Und es gibt eben auch einige Experimente, die zeigen, das ist dann mit dem Stillen praktisch ähnlich, dass wenn vielseitige Geschmäcker zugeführt wurden, vor der Geburt oder eben durch Stillen auch nach der Geburt, dass die Kinder tatsächlich bestimmte Präferenzen dafür auch entwickeln. Und jetzt kann man an der Stelle auch gar nicht sagen, man sollte einen bestimmten Geschmack fördern, sondern wichtig wäre es, eine Vielfalt zu haben. Also umso mehr Geschmäcker Kinder kennenlernen, möglichst frühzeitig, umso mehr akzeptieren sie auch später. Und das betrifft zum Beispiel auch Obst und Gemüse. Das kann man gut nachweisen. Kann man zum Beispiel auch zeigen, dass gestillte Kinder häufig später mehr Obst und Gemüse essen als Kinder, die eine Flasche bekommen haben. Was nicht an der schlimmen Flaschennahrung liegt, sondern einfach daran, dass die immer gleich schmeckt. Ne? Die wird gekauft, die schmeckt immer gleich. Und Kinder, die gestillt werden, da schmeckt die Muttermilch eben danach, was die Mutter vorher gegessen hat. Und allein dieser Unterschied macht wirklich schon eine Menge aus. Dann geht's weiter. Wir machen ganz viele Erfahrungen im Laufe unseres Lebens. Und ich bleibe mal noch so ein bisschen bei den Kindern. Aber auch bei Erwachsenen hat das eine wichtige Funktion, dieser Mehr-Exposure-Effekt. Den gibt's im Übrigen überall. Also Dinge, mit denen wir häufiger konfrontiert werden, die sind uns vertrauter, die werden uns angenehmer, wir haben eine höhere Präferenz dafür. Man kann sogar sagen, dass wir nicht die Dinge essen, die wir mögen, sondern wir mögen die Dinge, die wir besonders häufig essen. Ja, so rum funktioniert das. Und das ist tatsächlich was ganz automatisch funktioniert und eben auch häufig, vor allem in der Familie, wo die Kinder eben sind und das häufige Essensangebot bekommen. Das zweite ist der soziale Kontext. Also auch hier gibt es zum Beispiel so ein Belohnungslernen. Also wenn das Kind, ich war letztens beim Impfen mit dem Kind, also beim Arzt, und dann gab es Gummibärchen hinterher. Ne? Also vom Arzt, jetzt nicht ich, sondern der Arzt. Und das haben wir aber recht häufig. Also dieses Trösten mit irgendwas, mit schönem Essen, mit süßem Essen eben auch. Aber tatsächlich auch der Geburtstagskuchen ist was Schönes, ist eine Art von Belohnung, ist also etwas, was wir mit positiven Dingen verbinden. Es gibt aber auch dieses, ich habe hier mal so dieses Fastfood-Symbol versucht unterzubringen, eben auch eine Verbindung zu Marken. Also es gibt eine schöne Untersuchung, die zeigt, in verschiedenen Varianten nachgewiesen, wenn wir das Essen einer, politisch korrekt, einer großen Fastfood-Firma haben, nehmen und einmal sozusagen No-Name verpacken und einmal in seiner Originalverpackung lassen, dann sind sich alle einig, wirklich zu 99%, das Originalverpackte ist das Leckerere. Obwohl die eben gleich sind. Das heißt also, die Marke, und das hat auch was mit dem Mehr-Exposure-Effekt zu tun, weil die natürlich Werbung machen, die wir überall sehen, spielt einfach auch eine Rolle in dem, was wir eben mögen, beziehungsweise uns einfach bekannt ist. Und ich habe da auch nochmal eine eigene Untersuchung mitgebracht. Wir haben hier mit so einem Touchscreen mit Kindern eben die Präferenz gemessen. Das heißt, auf dem Touchscreen sehen die Kinder immer zwei Lebensmittel und dann sollen sie im Prinzip einfach auf das drücken, also so mit der Hand, ne? Das ist für die Kinder meistens einfacher, was sie jetzt lieber essen mögen. Und daraus ergeben sich so Reihen, das sieht man hier oben rechts, was eben dann am liebsten gemocht wird. Der Vorteil dieser Methode ist, dass man die Kinder einfach nicht beeinflusst. Die machen das ganz alleine und so für sich. Und was wir festgestellt haben, ist jetzt nicht so überraschend. Sie sehen sozusagen bei Null die Lebensmittel, die weniger gemocht wurden. Ich habe jetzt hier nur Obst und Gemüse mal dargestellt. Und bei der 7 sind die, die am meisten gemocht werden. Und das ist sowas, das hätten wir auch so erwartet oder kann man so bei den Kindern feststellen. Was wir aber spannend fanden, wir haben die Kinder zusätzlich noch gefragt, ob sie die Lebensmittel auf dem Foto kennen, ob sie sie schon mal gegessen haben, ob sie ihnen geschmeckt haben und wie sie heißen. Diese Fragen, wir haben wirklich auch sehr kleine Kinder da schon gefragt, mussten wirklich nur mit Ja und Nein beantwortet werden. Und was Sie jetzt hier rot angekästelt sehen, ist, dass selbst wenn die Kinder nur gesagt haben, ich kenne das, egal ob sie es schon mal probiert haben oder nicht oder wie sie es dann auch fanden, nur weil sie gesagt haben, sie kennen das, haben sie auch schon eine höhere Präferenz dafür. Das heißt also, ich brauche nicht mal, dass die Kinder alles probieren, sondern es reicht schon, dass sie die Lebensmittel einfach mal gesehen haben, sprich auf dem Familientisch oder gerne auch in der Kita oder auf dem Markt oder man einfach die Dinge mal bespricht. Es gibt auch schöne Experimente, die zeigen, Bücher, die Gemüsesorten drin haben oder die besprechen, Kuscheltiere in die Richtung. All das sorgt tatsächlich dafür, dass die Kinder hier eine höhere Präferenz entwickeln, weil, das ist jetzt so mein Begriff an der Stelle, es eine Familiarität dazu gibt. Das heißt, ich lerne es kennen, es wird mir vertraut an der Stelle. Und das ist tatsächlich was, was unser Essen ganz, ganz stark beeinflusst. Ja, dann gibt's die Gewohnheit. Das ist das, was eigentlich bei uns Erwachsenen der häufigste Grund ist, warum wir essen. Und ich habe hier mal skizziert, was sind die wichtigsten Bestandteile einer Gewohnheit. Und was, glaube ich, jedem einleuchtet ist, wir haben so einen Trigger und wir haben ein bestimmtes Verhalten, was ausgelöst wird. Die meisten Leute, wenn sie morgens aufstehen und ins Bad gehen, putzen sich an irgendeiner Stelle die Zähne. Und wenn ich Sie jetzt fragen würde, ich mache das nicht, aber wenn ich Sie fragen würde, haben Sie sich heute Morgen die Zähne geputzt, werden Sie sicherlich alle sagen, ja. Ich glaube aber, dass Sie sich nicht unbedingt daran erinnern können, wie es war, wie Sie sich heute Morgen die Zähne geputzt haben. Weil dadurch, dass man das so häufig macht, hat man das einfach überhaupt nicht mehr im Kopf. Und vielleicht erinnern Sie sich eher an gestern oder von vor 3 Wochen, weil einfach der Prozess immer sehr ähnlich ist. Also ne, Gewohnheiten sind ja was Gutes. Schon die Tatsache, dass wir nicht mehr darüber nachdenken müssen, dass man sich morgens die Zähne putzt oder in welcher Reihenfolge man sich die Klamotten anziehen muss, ist gut. Autofahren, ne? Also auch das ist ein Gewohnheitsprozess, der uns sehr hilft, weil wir nicht mehr Aufmerksamkeit da reinstecken müssen. Das Problem an der Gewohnheit ist, dass sie aber auch schnell wieder abzuschalten ist. Also mein persönliches Erlebnis an der Stelle ist immer, ich putze mir auch morgens die Zähne, soweit hoffentlich noch nicht so überraschend, und ich tue das, wenn ich aus der Dusche komme. Ja, also ich gehe duschen, dann komme ich sozusagen ins Bad und putze mir die Zähne. Manchmal gehe ich morgens joggen. Dann dusche ich nicht vorher, sondern erst, wenn ich vom Joggen komme. Das heißt aber, weil ich das mit dem Zähneputzen doof finde, ich putze mir vorher die Zähne, gehe joggen, gehe dann unter die Dusche und ganz, ganz häufig putze ich mir dann nochmal die Zähne, weil das halt einfach so drin ist. Ist jetzt beim Thema Zähneputzen, glaube ich, nicht die Katastrophe, habe ich mir halt 2-mal an dem Morgen die Zähne geputzt, zeigt aber auf, wie sehr dieser Prozess verankert ist. Und jetzt zeige ich mal was anderes, wenn da so ein Keksteller steht. Auf meinem Schreibtisch, Sie merken schon, ich mag Kekse, dann esse ich die. Und dann, das ist nämlich das, was die Gewohnheit erst zur Gewohnheit macht, gibt es ein Feedback. Beim Zähneputzen ist das Feedback im Übrigen der frische Geschmack. Also dieses Gefühl, was man dann hinterher hat. Und bei den Keksen ist es der leckere Keksgeschmack und vielleicht noch die Assoziation, die wir verbinden mit den Keksen an der Stelle. Und genau das kann dann aber dazu führen, dass selbst wenn der Keksteller auf meinem Schreibtisch leer ist, ich wieder angespannt bin, eine doofe Aufgabe habe, die ich gerade erfüllen muss oder was auch immer und einfach Lust auf Kekse bekomme. Und weil das so eine verankerte Gewohnheit ist, ist diese Lust auf Kekse etwas tatsächlich sehr Fundamentales. Also ich sage immer an der Stelle, wenn Sie jetzt versuchen, Mohrrüben zu essen statt der Kekse, da können Sie 1 Kilo Mohrrüben essen. Das wird Sie einfach nicht befriedigen, weil es dieses Feedback, was die Kekse Ihnen an der Stelle gegeben haben, eben einfach nicht geben. Und das ist das, womit wir zu kämpfen haben, wenn wir tatsächlich Verhalten ändern wollen. Also mit so starken Assoziationen, Gewohnheiten werden tatsächlich auch neuronal verankert, es bilden sich neue Synapsen. Also die sind wirklich stark, auch physiologisch vorhanden, sodass sie nicht einfach abgelegt werden. Eine letzte Sache in der Entwicklung, damit tue ich mich ja immer so ein bisschen schwer, aber gerade beim Essen sagen eben auch viele, ich bin so der süße Typ oder ich bin der herzhafte Typ. Ne? Also was sind wir denn so für Persönlichkeiten? Und man muss sagen, ich habe hier mal so eine Reihe mitgebracht, wenn Sie durch einschlägige Zeitungen gehen, dann gibt es eine Reihe von Tests, die Ihnen auch sagen, was Sie für ein Esstyp sind. Das ist schwierig wissenschaftlich, um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber natürlich gibt es einen Zusammenhang dazu, wenn Sie eher jemand sind, der aufgeschlossen sind, der Dinge ausprobiert, dann machen Sie das auch beim Essen. Ja, also das überträgt sich schon. Und was sich tatsächlich auch zeigen lässt, es gibt so eine Aufspaltung und da muss man sich jetzt nicht so an den Namen festhalten, aber das geht so in Richtung eher ein pragmatischer Esser oder jemand, der es eben vor allem natürlich, ökologisch, biologisch, jetzt würde ich sogar sagen nachhaltig möchte, regional vielleicht auch. jemand, dem der Genuss am wichtigsten ist, oder eben jemand, der tatsächlich auch sehr diätkalorienbewusst ist. Und diese Unterteilung, das zieht sich jetzt schon über etliche Jahre, finden Sie mit mehr oder weniger Prozenten mal, aber zieht sich tatsächlich eben durch mit so ein paar kleinen Veränderungen. Wie gesagt, jetzt wäre es eher die Regionalität und Nachhaltigkeit als jetzt das Biologische. Aber das ist tatsächlich was, wo es scheinbar Typen gibt, die sich relativ stabil auch wiederfinden lassen. So, jetzt bin ich so bei dem, so entsteht unser Essverhalten. So ist das, was wir so als Grundstock mitbringen. Aber Essverhalten, und ich glaube, das wissen wir alle, ist eben nicht stabil. Wir essen nicht jeden Tag das Gleiche. Wir haben unterschiedliche Stimmungen, Dinge, auf die wir Lust haben. Und das sind diese Einflussfaktoren, die ich jetzt mit Ihnen betrachten will. Und da will ich noch mal so ein bisschen ausholen in Richtung Selbstkonzept. Wir waren jetzt schon bei der Persönlichkeit, da waren wir jetzt schon nahe dran. Das Selbstkonzept ist etwas, was uns sozusagen zu dem macht, was wir glauben, was wir sind. Nicht unbedingt, was wir sind, sondern was wir glauben, was wir sind. Und dieses Selbstkonzept, da gibt es so unterschiedliche Konzepte. Das erste ist erstmal, dass wir eben unterscheiden können zwischen, was ist das tatsächliche Selbstkonzept, das Ideale und das Soll-Selbstkonzept. Und hier muss ich auch gleich mal sagen, es wäre nicht das Beste, wenn die drei übereinstimmen, sondern es ist tatsächlich schon für die persönliche Entwicklung auch ganz gut, immer so ein Ideal-Selbst zu haben. Aber ganz so weit sollten die drei auch nicht auseinanderliegen. Das ist so das Erste, was wir haben. Dann gibt es aber noch, also es gibt so eine schöne Veröffentlichung, da wird immer von Mies gesprochen. Also es gibt sozusagen das große Mie und dann gibt es die kleinen Mies, also die kleinen Ichs, die Unter-Ichs. Das sind all die Rollen, die wir haben. Also ich stehe jetzt hier und jetzt bin ich Professorin und mache hier sozusagen mein Job oder meine Arbeit, aber ein Stück auch, Sie merken das hoffentlich, dass ich eben auch brenne für das, was ich da erforsche und was ich mache. Das heißt, das ist schon auch eine Leidenschaft. Und da muss ich nachher nach Hause und vielleicht noch Abendbrot machen und dann muss ich Mutter sein und so weiter. Das sind so diese verschiedenen Rollen, die man da so mitbringt. Und diese Rollen sind wichtig und sorgen aber tatsächlich auch beim Essen dafür, dass wir hier unterschiedliche Ansätze haben, auch manchmal unterschiedliche Einstellungen. Und dann, das habe ich jetzt tatsächlich extra nochmal mit dazu genommen, gibt es noch dieses digitale Selbst. Und das wird in der heutigen Gesellschaft immer wichtiger. Also wir sind irgendwie alle immer digital vernetzt. Umso jünger, umso mehr, würde ich behaupten wollen. Und durch diese digitalen Medien, sozialen Medien, hinterlassen wir sowas wie einen Fußabdruck, ein Bild dessen, was wir, und jetzt kommt's wieder, sein wollen. Auch ein Stück, was wir sind, aber wir haben eben dadurch, dass wir diese sozialen Medien oder das Digitale viel besser kontrollieren können oder auch wieder den Eindruck haben, es kontrollieren zu können, haben wir da mehr Macht drüber. Das heißt also, wir können tatsächlich mehr versuchen, uns irgendwie darzustellen. Und das passiert in puncto Essen tatsächlich auch sehr viel. Dann gibt es noch zwei Konzepte, also es gibt natürlich noch mehr Konzepte, aber die habe ich jetzt mal rausgegriffen, weil die sehr grundlegend sind, auch für dieses Essverhalten, was ich versuche zu beschreiben. Das erste ist der Spotlight-Effekt. Das ist jetzt im Übrigen bei mir zu Hause gerade ein geflügeltes Wort, weil meine Tochter gerade in einem Alter ist, wo jeder Pickel auf der Stirn oder wo auch immer eigentlich dazu führen müsste, dass man zu Hause bleibt. Und der Spotlight-Effekt sagt nämlich genau aus, warum das so ist, weil wir das Gefühl haben, dass die anderen uns viel mehr betrachten, beobachten, als sie es tatsächlich tun. Das heißt, wenn ich jetzt meiner Tochter sage, niemand wird deinen Pickel beachten, kann sie mir nicht glauben, weil sie natürlich auch sofort das Gefühl hat, auch nur wenn sie jemand anguckt, alle gucken auf den Pickel. Ja? Und ich glaube, auch wenn wir jetzt vielleicht nicht mehr so viel mit Pickeln kämpfen, das kennt jeder. Ne? Wenn sie einen Fleck irgendwo haben oder irgendwas, sofort hat man das Gefühl, jeder guckt dahin. Es ist wirklich so, die Leute tun das nicht. Ja, wir schätzen diese Aufmerksamkeit höher ein, als sie tatsächlich ist. Der Effekt führt aber auch dazu, dass wir überschätzen, wie gut wir unsere eigenen Emotionen einschätzen können. Und hier haben wir zum Beispiel auch häufig Erklärungen. Also der Mensch ist ja jemand, der braucht immer Erklärungen. Zum Beispiel sagt die Bahn seit, weiß ich nicht, ein paar Jahren immer, warum sie jetzt gerade steht oder nicht fährt oder was auch immer. Weil psychologisch nachgewiesen ist, das hilft uns. Wenn wir wissen, warum das so ist, egal ob die Bahn jetzt weiterfährt oder nicht, haben wir das Gefühl, Kontrolle zu haben, Wissen zu haben. Und wenn wir eben merken, irgendwas ist mit uns oder wir haben jetzt eben Lust auf Kekse und wir finden es komisch, weil wir eigentlich gerade Mittag gegessen haben, erklären wir uns die Situation. Und wir haben nicht so häufig recht damit oder es weiß ja niemand so genau, aber das ist genau der Spotlight-Effekt, der dafür sorgt, dass wir uns an der Stelle tatsächlich halbwegs sicher fühlen. Das zweite ist der Selbstreferenzeffekt. Der sagt einfach aus, dass wir Informationen, die mit dem, was in unserem Selbstbild schon vorhanden ist, übereinstimmen, schneller wahrnehmen, leichter wahrnehmen und auch besser erinnern als alle anderen. Und das ist tatsächlich was, also ne, wenn Sie eine bestimmte Idee haben, bestimmte Dinge glauben, bestimmte Nahrungsmittel präferieren, sehen Sie davon mehr als von den anderen. Und soziale Medien verstärken das. Dadurch, dass die Algorithmen haben, die genau das machen, also alle Dinge, die sie sich angucken, von denen kriegen sie praktisch mehr angeboten, sodass sich die Sichtweise oder das, was sie eben sehen könnten, auch wirklich einschränkt. Das verstärkt diesen Selbstreferenzeffekt noch. Das ist das gleiche Prinzip, verdoppelt sich damit sozusagen und verstärkt das, dass wir eben in unserer Meinung auch immer ein Stück weit bestätigt werden. Das sind erstmal ganz grundlegende Konzepte. Die haben jetzt noch nichts mit der Ernährung zu tun, sondern die wirken in allen Bereichen. Aber sie wirken eben auch auf die Ernährung. Und zwar vor allem, wenn es um das Individuum geht. Und in jeder Wohlstandsgesellschaft bildet sich Individualisierung als ein wichtiges Merkmal heraus. Das heißt, wir wollen alle individuell sein. Ich hatte mal bei einem Elternabend meiner Tochter das Erlebnis, dass ich zu dem Elternabend kam, dann haben sich dort alle Lehrer der Schule vorgestellt und es gab, was ja super ist, bestimmt die Hälfte Männer. Alle Männer hatten einen Vollbart und karierte Hemden. Wirklich. Und ich dachte, okay. Aber hätten wir ihnen gesagt, wissen Sie, ne? Der hat auch ein kariertes Hemd, dann der auch Vollbart, sie sehen sich alle super ähnlich, das hätten die nicht akzeptiert. Also wir sehen Typen, wir sehen bestimmte Stereotype, Ähnlichkeiten, was auch völlig legitim und okay ist. Das hat jetzt die Lehrer nicht zu schlechteren Lehrern gemacht. Aber wir wollen halt gern individuell sein. Und Essen ist jetzt was, was wir täglich machen müssen. Im Übrigen genau wie sich anziehen, deswegen ist das auch ein gutes Mittel. Aber Essen müssen wir eben auch. Das heißt also, Essen ist tatsächlich was, was uns zu dieser Individualisierung oder auch zur Identitätsbildung hilft, beziehungsweise wir eben einfach dazu nutzen. Und das ist an der Stelle tatsächlich ein wichtiger Punkt. Ne? Dieses sich darstellen kann ich über soziale Medien dann eben auch noch mal besser, als wenn ich jetzt alleine zu Hause sitze und da mir das großartigste Müsli aller Zeiten gemacht habe. Das heißt also, hier setzt sich, sage ich jetzt mal, das Selbstkonzept, dieser Wunsch nach Individualisierung relativ direkt übers Essen auch fort. Wie sieht es jetzt aber wirklich aus mit dem Essen in bestimmten Stimmungen? Was man tatsächlich sagen kann, ist, dass man durchschnittlich mehr isst, wenn man sich unruhig fühlt, wenn man sich ärgerlich fühlt, auch wenn man gestresst ist. Das kann man tatsächlich zeigen. Es gibt schöne Studien auch unter Studenten, die man in Prüfungszeiten befragt hat und nicht in Prüfungszeiten. Und die ernähren sich mit mehr Snacks, mit einer höheren Kalorienzufuhr, mehr Süßigkeiten in den Prüfungsphasen als sozusagen außerhalb. Was dahinter steckt, ist eben auch dieser erlernte Effekt. Also ich habe vorhin gesagt, dass Essen tatsächlich eben das Belohnungszentrum aktiviert. Das tut's, ne? Das ist ein Effekt. Das zweite ist aber auch, dass Essen einfach über die Verdauungstätigkeit ein Stück weit beruhigt. Also sowas wie Adrenalin und so wird einfach runtergefahren, weil wir brauchen ja einfach Kapazität für die Verdauungstätigkeit. Oder andersrum, wenn wir jetzt eine tatsächlich akute Bedrohung haben, also der Tiger, der jetzt hier reinkommt, der jetzt hoffentlich nicht hier reinkommen wird, da wird keiner auf die Idee kommen, ich hätte jetzt aber gerne einen Keks oder einen Kaffee, sondern wir werden alle Energie, die wir haben, nutzen, um wegzurennen, was ja auch sinnvoll ist. Aber wenn der Stress länger anhält oder wenn es eben eine unwirkliche, unreale Bedrohung auch ist, und das ist es heutzutage in der Regel, ne? Ob wir jetzt unsere Arbeit nicht schaffen oder der Arbeitsplatz nicht sicher ist oder, sind alles tatsächlich Dinge, die keine reale, sichtbare Bedrohung darstellen. Und das kann dann dafür sorgen, dass Essen tatsächlich hilft, weil eben über diese Verdauung erstmal Energie abgezogen wird und wir da weniger für den Stress praktisch übrig haben. Es ist aber auch so, dass es bestimmte Gruppen gibt, die dafür scheinbar anfälliger sind. Warum das so ist, ist unklar. Vielleicht hat das was mit dem Lernen auch, also mit den Erfahrungen zu tun, die die Leute in der Kindheit gemacht haben. Weiß man nicht so genau, aber es gibt auf jeden Fall diese Gruppen. Und es gibt dazu auch eine schöne Abbildung von Macht. Ich versuche jetzt mal so ganz kurz dahin zu leiten. Also was Sie ganz oben sehen, ist sozusagen die nahrungsbezogene Emotion. Das wäre zum Beispiel sowas wie Ekel. Ja? Das ist relativ klar. Die erlebe ich und dann esse ich das Nahrungsmittel nicht mehr. Weiter unten sehen wir aber eben die nicht nahrungsbezogenen Emotionen. Und hier gibt es diesen Unterschied, den ich schon versucht habe, mit dem Tiger auch klar zu machen. Wenn die Emotionen ganz stark sind, dann denken die meisten Leute nicht an Essen. Ne? Also das ist auch egal, ob wir uns super freuen oder ob wir super traurig sind oder super ärgerlich sind. Da ist Essen nicht angesagt. Das Problem ist nur, dass so starke Emotionen gar nicht ausgehalten werden. Das heißt, die flachen auf jeden Fall ab. Wir gewöhnen uns dran. Und bei diesen mittleren Emotionen, da scheint es jetzt diese Subgruppen zu geben. Da gibt es also Leute, die tatsächlich dann gut auf Essen reagieren. Und es gibt die anderen, die sogar eher weniger essen in diesen Stresssituationen. Wie gesagt, warum das so ist, ist nicht ganz klar. Kann was mit dem Lernen zu tun haben. Aber das kann dann tatsächlich dazu führen, dass es eben so ein emotional-instrumentelles Essverhalten ist. Also etwas, was den Zweck hat, zu beruhigen und zu entspannen. Oder auch eine Enthemmung von gezügeltem Essverhalten. Das haben zum Beispiel auch sehr, sehr viele Leute, dass sie einfach konstant immer versuchen, gut zu essen, weniger zu essen, also ihr Essverhalten kontrollieren. Und die werden durch Emotionen manchmal einfach enthemmt an der Stelle, sodass diese Kontrolle weniger gut funktioniert. Ne? Heißt jetzt nicht, dass sie plötzlich Massen essen, aber dass sie zumindest mehr essen, als sie eigentlich gewollt haben oder sich selber vorgenommen haben. Das heißt mit anderen Worten, ja, Emotionen haben tatsächlich eine große Rolle auf das Essverhalten und zwar eher in die Richtung, dass tatsächlich mehr gegessen wird, manchmal aber auch, dass weniger gegessen wird. Dann gibt es aber noch so die Dinge, die einfach am Lebensmittel sind, also die Lebensmittel, wie sie aussehen oder wie sie verpackt sind. Und ich habe hier mal so ein Farbschema mitgebracht. Das hat man tatsächlich in Untersuchungen mal so rausgefunden. Also wir mögen am liebsten rot und danach grün und dann orange und dann gelb. Warum das genau so ist, weiß jetzt auch keiner. Was aber definitiv erwiesen ist in vielen, vielen Studien, ist, dass wir Farben zur Geschmackswahrnehmung nutzen. Also wir haben zum Beispiel bei uns auf dem Campus beim Tag der offenen Tür immer wieder das schöne Experiment, dass wir Joghurt anbieten. Ich darf das nicht so erzählen, fällt mir gerade auf, dann kann man das nicht mehr machen. Aber gut, dass wir Joghurt anbieten, einfach Naturjoghurt mit ein bisschen Zucker, also ein bisschen gesüßt und dann färben wir den. Wir lassen den weiß oder färben ihn gelb oder rot und bieten den an. Und es ist immer so, dass der gelbe Joghurt nach Maracuja schmeckt oder Zitrone und der rote nach Erdbeer oder Kirsche. Was da nicht drin ist, sondern was rein interpretiert wird, einfach aufgrund der Farbe. Das heißt, es ist ein ganz wichtiges Merkmal und tatsächlich werden wir auch immer schlechter, wenn man so Studien anguckt, darin Dinge zu schmecken, wenn wir nicht gucken dürfen. Ja, also wenn Sie mal die Augen zumachen und dann versuchen zu schmecken, was Sie da gerade essen, also wenn Sie es auch nicht wissen, dann ist es einfach unglaublich schwer. Also da sind Farben total wichtig, aber Farben sind auch wichtig, wenn es um die Verpackung geht, weil wir eine Assoziation dazu haben. Ne? Grüne Dinge sind gesund. Oder wenigstens irgendwie biologisch. Ja? Und bunte Dinge sind häufig leckerer. Das finden tatsächlich nicht nur Kinder. Und da werden wir auch drauf geschult. Es gibt, jetzt versuche ich das nochmal mit dem Umschreiben, eine berühmte Schokolade, die immer mit so Pastelltönen wirkt und wo auch die Schokolade so pastellig ist. Und es gibt schöne Umfragen, die sagen, dass alle Leute annehmen oder sehr, sehr viele, diese Schokolade ist kalorienärmer als andere Schokolade, was Quatsch ist. Das stimmt einfach nicht. Aber in der Werbung und über diese Pastelltöne wird uns suggeriert, das ist eine leichte Schokolade. Aber es gibt keine leichte Schokolade. Ne? Die ist genauso kalorienreich wie die andere. Aber das macht tatsächlich Farbe an der Stelle aus. Werbung unterstützt das natürlich nochmal. Ich habe schon gesagt, dass Werbung eben auch viel für Familiarität sorgt. Und Werbung hat noch das Problem, also aus dem Sinne der Werbung ist es natürlich kein Problem, dass wir es unterschwellig sehen. Also wir nehmen Werbung gar nicht unbedingt bewusst wahr, aber sie kommt trotzdem an. Das heißt also, an den vielen Werbeplakaten, an denen sie vorbeifahren oder die Werbung, die sie sehen, das kommt alles bei ihnen unterbewusst an. Und das sind dann Lebensmittel, die sie tatsächlich mehr präferieren. Heißt nicht zwingend, dass sie sie kaufen, aber sie haben eine gewisse Familiarität dazu. Und im Zweifelsfall, wenn es jetzt nur noch das Produkt gäbe und ein anderes, was nicht beworben würde, würden sie wahrscheinlich dieses beworbene Produkt für besser halten, einfach weil sie es unterschwellig immer wieder gesehen haben. Und Werbung funktioniert, das finde ich tatsächlich ganz spannend, auch wenn wir wissen, wie das eigentliche Produkt ist. Ne? Also auch hier nicht ganz so überraschend, links die Werbung, rechts die Realität. Und dieses Plakat hat man Personen gezeigt und hat ihnen diesen Burger gegeben, also so wie er in der Realität aussah. Und trotzdem haben die Personen, die das Plakat neben sich hatten, also die Werbung auch noch gesehen haben, gesagt, der Burger wäre appetitlicher, als wenn die das Plakat nicht hatten. Das heißt, selbst wenn ich das nicht so tolle Vorbild direkt vor mir habe, ist es so, dass die Werbung mir irgendwie es offensichtlich noch schmackhafter macht. Und was anderes, was wir natürlich auch haben, ist, dass wir bestimmte Assoziationen haben, ne? Also hier jetzt hier der Tetrapack, der da dargestellt sein soll und die Flasche Wein. Wenn Sie das jetzt Leuten zeigen, dann sagen die meisten, der Wein in dem Tetrapack schmeckt weniger. Auch hier können wir das Experiment machen. Wir machen den gleichen Wein da rein oder sogar den Wein aus dem Tetrapack in die Flasche und andersrum. Aber der im Tetrapack wird schlechter schmecken. Und das ist ja auch ein bisschen erlernt. Vielleicht haben wir es sogar mal probiert und haben festgestellt, es schmeckt weniger gut. Und deswegen gibt es jetzt, ich sage jetzt mal, das Vorurteil, was aber durchaus ein Stück weit ja stimmen kann, dass der Wein in den Tetrapack eben schlechter schmeckt. Das heißt also, mit dem, wie die Dinge aussehen, wie sie verpackt sind, welche Farbe sie haben, verbinden wir auch schon viel, was mit Geschmack zu tun hat. Dann Portionsgröße, ein ganz beliebtes Thema und auch tatsächlich etwas, was sich in den letzten Jahren sehr verändert hat. Ich habe hier mal ein ganz altes Experiment mitgebracht, der Trickteller. Hier hat man Leute ins Labor gebeten und hat ihnen Suppe präsentiert. Und an dem einen Tag haben sie einfach einen Teller Suppe gegessen. Und das sind dann immer so Experimente, wo man die Leute fragt, die sollen dann nochmal einschätzen, wie die Suppe schmeckt, ne? Sodass die auch das Gefühl haben, sie machen da was. Aber eigentlich ging es nicht darum, wie die Suppe schmeckt, sondern 3 Tage später dieselben Probanden nochmal Suppe essen mit dem Trickteller, wo von unten einfach Suppe nachläuft. Und man kann tatsächlich zeigen, dass die Probanden deutlich mehr Suppe essen, als sie vorher gegessen haben. Das heißt also, wir haben tatsächlich ein ganz gutes Konzept von einer Portion, nämlich die, die uns serviert wird. Also wenn wir einen Teller kriegen mit irgendwas, dann ist es unsere Portion. Und wenn der Teller größer wird oder ne, beim Popcorn kann man das wunderbar zeigen oder auch Getränkepackungen im Kino, die immer größer und immer größer werden, aber es gibt uns halt das Gefühl einer Portion. Das ist zum Beispiel auch was, weswegen ich so in Beratungen auch immer den Tipp gebe, wenn Sie weniger naschen wollen. Ne, Nachhaltigkeit ist hier ein Problem, aber wenn Sie weniger naschen wollen, kaufen Sie die kleinen Verpackungen, weil ich eher das Gefühl habe, eine ganze Schokolade gegessen zu haben, auch wenn die nur so klein ist, als wenn ich einen Riegel oder einen so einen Streifen von einer großen Schokolade gegessen habe. Ja, das heißt also, man muss sich hier auch manchmal ja, ein Stück weit überlisten, wenn man verstanden hat, dass man da so funktioniert. Und das gilt tatsächlich auch für Geschirr. Also wenn Sie größere Teller haben, dann sieht das Essen kleiner darauf aus und Sie haben das Gefühl, die Portion ist auch kleiner. So dass man tatsächlich, wenn man weniger essen möchte, sollte man lieber kleine Teller nehmen, weil dann sieht es mehr aus, was Sie da essen. Gut, so, letzter Punkt an der Stelle, Verfügbarkeit. Das ist tatsächlich was ganz Wichtiges. Also es gibt auch schöne Experimente, wo man in so Meetingräumen zum Beispiel eine Schale hingestellt hat, in die Mitte von dem Meetingraum. Und es macht einen Unterschied, ob diese Schale durchsichtig ist und wir bleiben bei meinen Keksen, Kekse drin sind, oder ob sie nicht durchsichtig sind. Also mehr Leute essen die Kekse, wenn sie auch sehen, dass da Kekse drin sind. Mehr Leute essen Kekse, wenn die Keksdose direkt in ihrer Nähe steht, als wenn sie sich noch danach bücken oder rücken müssen oder gegebenenfalls sogar jemand anders fragen müssen, ob er die Schüssel noch überreichen kann. Das Gleiche funktioniert aber auch, hier gibt es ganz viele Experimente auch in Mensen, wenn sozusagen zum Beispiel die Schokolade nicht gleich an der Kasse steht, sondern weiter weg, dann gehen die Leute da nicht mehr hin. Also das sackt tatsächlich total ein und ich bin jetzt so frei, das auch einfach zu erzählen. Wir bearbeiten unsere Mensa tatsächlich schon seit mehreren Jahren, dass wir einfach mal versuchsweise den Schokoständer wegschieben wollen. Aber wir dürfen nicht, weil da wäre wahrscheinlich tatsächlich Verluste zu vermuten an der Stelle. Aber es ist ein immenser Effekt, wenn sozusagen die Verfügbarkeit eben nicht so leicht ist. Und da reichen manchmal eben schon ganz kleine Wege wirklich aus. Ja, dann nochmal einen Punkt soziale Normen. Hier geht es eher darum, was wir in der Gesellschaft für richtig halten oder was die meisten Leute machen. Also wenn Sie irgendwo langfahren und der neben Ihnen wird plötzlich langsamer, werden Sie auch langsamer. Weil wer weiß, was hier gerade ist. Das heißt also, wir folgen so ein bisschen der Menge und das hat auch was damit zu tun, dass wir uns nicht so davon abhalten wollen. Das ist so diese soziale Norm. Und beim Essen spielt die tatsächlich auch eine Rolle und zwar aber auf zweierlei Dinge. Das eine ist sozusagen die Integration, also wir wollen dazugehören, das muss auch kein bewusster Wunsch sein, sondern eben etwas, was wir so ein bisschen wahrnehmen. Das heißt, wir wollen dazugehören. Also beispielsweise mein privates Experiment bei den Studenten, die ich unterrichte in der Ökotrophologie, kommen die häufig und essen noch alles. Und spätestens im vierten Semester sind 50% davon vegan. Ich denke, das hat auch was mit dem Studium zu tun, ne? Die lernen viel darüber, aber das hat auch was damit zu tun, dass die dann eben alle zusammen kochen und sich weiterentwickeln. Also sich besprechen und dann sozusagen sich sowas entwickelt. Und das ist was, was zum Beispiel eine soziale Norm ist. So die Sache mit dem vegetarisch und vegan hat sowieso was sehr Moralisches. Wenn Sie noch das Entsprechende studieren, kann da tatsächlich relativ starker Druck auch entstehen. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt gut, aber das führt eben tatsächlich dazu, dass sich manche danach richten. Führt tatsächlich aber andersrum auch dazu, dass auch so ein Antitrend dagegen stehen kann. Das ist dann diese Abgrenzung. Also, dass man auch versucht, sich davon abzugrenzen. Zum Beispiel hat mein Sohn, da haben die in der Schule eingeführt, dass die drei Essen, die es zur Auswahl gab, da gab es dann ein veganes, ein vegetarisches und eins, was ab und zu mal Fleisch hatte. Und ich weiß gar nicht, also ob es jetzt was damit zu tun hat oder er unzufrieden war mit dem Essen generell. Und dann gab es einfach noch immer in der Schule Dinge über, was ist vegetarisch und warum ist das wichtig. Irgendwann kam er nach Hause und hat gesagt, vegetarisch oder vegan ist oll. Und jedes Lebensmittel, wo drauf stand, ist vegan, hat er gesagt, nee, das esse ich nicht. Er hat es nicht mal probiert. Das wäre zum Beispiel so eine Abwehr dessen. Ich will anders sein wieder. Das hat sich auch wieder gelegt. Aber das wäre sowas, wo wir immer so im Spiel sind. Das heißt, selbst mit dem Individualismus, also wir wollen individuell sein, springen wir eigentlich immer nur zwischen verschiedenen Gruppen hin und her. Das ist auch nichts Schlimmes, muss man sich, finde ich, nur ab und zu mal bewusst machen, dass man da jetzt auch nicht so anders ist als die anderen, sondern im Prinzip dann nur in einer anderen Gruppe drinsteckt. Aber, und das wäre immer ganz spannend, das ist schon was, was Werbung sich natürlich auch sehr zunutze macht. Dass sie versucht, diese Leute oder diese Gruppen auch ein Stück weit abzubilden und dann eben auch abzuholen. Und dann wären wir auch wieder bei dem Idealen selbst. Was wollen wir denn eigentlich sein oder wie wollen wir wirken? Was häufig tatsächlich gerade beim Essen wichtiger ist als das, ja, was uns eigentlich schmeckt oder vielleicht auch das, was uns vielleicht gut tun würde. So, jetzt wären wir schon beim letzten Punkt, nämlich der Veränderung. Das heißt, jetzt versuche ich all die Dinge mal so ein Stück zu nehmen und zu gucken, was können wir eigentlich damit machen? Wie können wir unser Verhalten wirklich verändern? Und hier habe ich jetzt auch mal eine Reihe von Begriffen mitgebracht, die irgendwie in Richtung Veränderung gehen. Das ist auch keine vollständige Liste, aber was ich hier auch ein bisschen zeigen will, ist nämlich genau diese Diskrepanz zwischen, ich nehme an, das oder diese generelle Annahme, wenn ich nur genug weiß, dann werde ich mich auch entsprechend verhalten. Das ist was, wo zum Beispiel auch Ernährungsberatung häufig darauf abzielt. Während zum Beispiel andere Prozesse, Marketing, mehr darauf abzielen, dass unterschwellig Dinge transportiert werden. Und ich will mal als allererstes was zum Thema Nudging sagen. Nudging ist ein sehr moderner Begriff. Sagt aber im Prinzip nichts anderes, als dass man versucht, die Dinge so einfach oder so schnell erreichbar zu machen, dass das in dem, wie wir uns entscheiden, man sagt so in dem Entscheidungsbaum praktisch, weil da verschiedene Prozesse dahinter sind, die naheliegendste Lösung ist. Man hat es zum Beispiel diskutiert, in anderen Ländern wird es auch so gemacht, Organspenderausweise. Das ist was, was die wenigsten Leute haben. Schon mal, weil es auch aufwendig ist, das zu erstellen, bei sich zu haben und so weiter. Wenn wir es andersrum machen würden, alle die, die nicht Organe spenden wollen, sollen gefälligst einen Ausweis dabei haben, würden wir viel mehr Organspende haben. Einfach nur, weil es einfacher ist. Der einfachere Weg. Und das gibt es beim Essen tatsächlich auch oder bei der Gesundheit mit verschiedenen Strategien. Die eine ist diese Verfügbarkeit, die ich vorhin schon hatte. Also hätten wir die Kasse wieder oben, dass da nicht Schokolade steht, sondern tatsächlich Gemüse oder Obst zum Mitnehmen, würde man tatsächlich auch mehr davon verkaufen. Sie kennen das alle, man steht noch einen Moment an der Schlange, guckt sich so um, oh, sieht doch lecker aus, der Apfel, nehme ich also mit. Oder die Schokolade, die eben an der Stelle lecker aussieht. Also hier kann ich mit relativ wenig die Menschen tatsächlich in eine bestimmte Richtung, und das ist eben dieses Nudging auch, schubsen. Es gibt auch Diskussionen darüber, ob das gut ist oder nicht. Aber Nudging sollte halt auch immer so sein, dass ich noch die Entscheidung habe. Also ich würde an der Stelle die Schokolade nicht mal wegnehmen, aber sie wäre eben nicht mehr ganz vorne an der Kasse, sondern einfach ein bisschen weiter hinten oder ich müsste einfach noch 3 Schritte gehen. Auch der Nutri-Score soll in die Richtung gehen, nämlich dass ich schon über das Farbschema, also rein über das Ampelsystem, haben wir schon alle eine Tendenz zu grün ist gut und rot ist nicht gut. Das heißt also, hier haben wir so eine Idee von, und bei dem Nutri-Score gibt es schon auch Pro und Contra, das ist die Berechnung sozusagen nicht immer ganz eindeutig, aber das wäre eine Hilfestellung, wo ich sehr implizit praktisch eine Idee bekomme, was ist gesünder, was ist weniger gesund, auch wenn es stark vereinfacht ist. Oder eben tatsächlich solche Maßnahmen wie dieses, das einfach ein Hinweis für die Treppe ist. Oder an manchen U-Bahnen ist das auch so, das ist allerdings fast deprimierend. Die Kalorien, die ich verbrauche, um die 3 Treppen irgendwo hochzugehen, da denke ich mal, das tut es jetzt auch nicht. Aber alles tatsächlich Maßnahmen oder die Rolltreppe eben auch einfach ein bisschen zu verstecken, nicht wegnehmen, weil viele brauchen sie ja. Aber vielleicht ein bisschen zu verstecken, sodass man als allererstes eben erstmal die Treppe nehmen würde. Und diese impliziten Maßnahmen, muss man jetzt ganz ehrlich sagen, macht Werbung und Marketing schon die ganze Zeit. Das heißt also, man kann sich schon fragen, jetzt im Sinne von auch gesunder Ernährungserziehung, wollen wir nicht, dass unsere Kinder tatsächlich auch ein bisschen was von den anderen Dingen bekommen, weil die Werbung, die Kinder auch erleben, die sind ja dem genauso ausgesetzt wie wir, das ist schon einfach sehr viel, was wir an der Stelle. Das heißt, das ist ein starker Mechanismus, der in meinen Augen bisher noch viel zu wenig genutzt wird, der unser Verhalten wirklich massiv beeinflusst oder beeinflussen könnte. Genau. Dann aber auch Ernährungserziehung. Und auch hier würde ich gern auf die Dinge fokussieren, die mehr implizit sind, also weg vom Wissen. Wir wissen zum Beispiel, also ich habe tatsächlich viele Studien mit Kindern gemacht und ich habe so eins, das stelle ich auch nachher nochmal vor, beziehungsweise in diesem Konzept haben wir auch ein Training gemacht mit den Kindern und allen Trainern war verboten, das Wort gesund in den Mund zu nehmen. Weil wir einfach festgestellt haben, dass Kinder schon eine Aversion dagegen haben, dass Dinge gesund sind. Also wie mein Sohn mit dem Veganen, sind Dinge, die gesund sind, einfach nicht lecker. Ja, das wird sozusagen irgendwann bei den Kindern etabliert. Und das wollen wir natürlich nicht. Das heißt also, Dinge, die impliziter sind, ist ganz schlichtes Nahrungsangebot. Das ist jetzt, denke ich, auch nicht so überraschend. Was ich zu Hause habe, kann ich natürlich ein Stück weit beeinflussen. Aber hier würde ich zum Beispiel auch gleich innehalten, da muss schon auch alles dabei sein. Das nützt überhaupt nichts, Kinder ohne Süßigkeiten aufwachsen zu lassen. Die kommen da sowieso irgendwann drauf. Das kann man vielleicht bis zur Schule, mit viel Geschick schon, kann man das irgendwie aushalten. Aber dann, und das sehen wir bei den Kindern auch, gibt es häufig auch noch so einen Nachholeffekt. Also insofern finde ich, sollten Kinder von früh an die Bandbreite haben. Aber gerade zum Beispiel diese Individualität betonen, also Kinder mit einbeziehen. Welches Gemüse hättest du denn heute gern beim Einkaufen schon? Oder auch einfach 2 Gemüsesorten machen und dann hat das Kind die Wahl. Gibt einfach schon so ein Gefühl von, ich darf mich entscheiden an der Stelle und es muss eben nicht sein. Und eben auch immer eine Vielfalt anbieten, also einfach nur im Haus haben. Dann gibt es diesen Begriff der Steuerungsstrategien. Da habe ich mich schon sehr lange mit beschäftigt. Das war schon meine Promotion. Das sind Strategien, die Eltern und auch andere Bezugspersonen bewusst und eben auch unbewusst einsetzen, um das Essverhalten zu beeinflussen. Und ich habe mal eins oder zwei mitgebracht, die eine besonders starke, aber auch keine gute Wirkung haben. Das erste ist die Belohnung. Das ist zum Beispiel was, was Eltern in Umfragen immer verneinen. Sie belohnen ihre Kinder nicht mit Essen. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das stimmt nicht. Also wir können das beobachten, ne? Der Arzt, der die Gummibärchen gegeben hat nach der Impfung, aber eben auch den Nachtisch, den es gibt. Oder auch nur, wenn wir sagen, naja, aber du musst schon ein bisschen was von dem anderen Essen gegessen haben, bevor du deinen Nachtisch haben kannst, ist schon eine Form von Belohnung an der Stelle. Und ich will Ihnen mal zeigen, was passiert, wenn wir das so machen. Also wir nehmen jetzt mal an, ja, wir machen ein Experiment mit dem Kind oder mit mehreren Kindern und die müssen ihren Brokkoli aufessen, bevor sie Nachtisch bekommen. Was erstmal passiert ist, das Kind isst Brokkoli. Die gestrichelte Linie ist, wir hören auf, das mit dem Brokkoli und dem Nachtisch zu verknüpfen. Das heißt, Sie sehen also, bis zur gestrichelten Linie isst das Kind mehr Brokkoli. Jetzt können wir erstmal sagen, eigentlich war das doch das Ziel. Das Kind soll mehr Brokkoli essen. Dass das Kind kein Brokkoli mehr isst, wenn es keinen Nachtisch mehr dazu gibt, okay, ja, hätte man sich denken können, kann man ja aber weitermachen. Das Schlimme ist aber, ich zeige Ihnen noch eine Linie, die Präferenz. Von Anfang an geht der Geschmack, also wie gern mag das Kind Brokkoli, runter. Und das hat tatsächlich was damit zu tun. Man muss sich das so vorstellen, dass das Kind an der Stelle, wo die Mutter oder der Vater oder wer auch immer sagt, du musst den Brokkoli, oder also ne, du kriegst erst was Süßes, wenn du den Brokkoli aufgegessen hast, da gibt es so einen Schalter, der sagt, wie schlimm muss eigentlich der Brokkoli sein, dass ich dafür noch Nachtisch kriege. Das ist eine ganz automatische Verknüpfung. Und damit geht die Präferenz einfach runter. Das heißt, das sollte man eben einfach nicht machen. Entweder gibt es keinen Nachtisch oder ich habe sogar schon Eltern empfohlen, den Nachtisch als erstes zu geben. Ne, dann ist der weg und dann kann man eben die anderen Dinge noch essen. Also irgendwie muss man aus der Nummer raus, sodass das Gemüse wenigstens eine Chance hat, auch lecker erkannt zu werden. Aber, und deswegen war das mir auch mit der Süßpräferenz wichtig, man sollte einfach auch nicht versuchen, den Brokkoli schmackhafter als die Schokolade zu machen. Das wird nicht passieren. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wer von Ihnen, also ne, Sie dürfen auch was anderes als Schokolade nehmen, aber ich glaube, wir haben alle Dinge an Süßigkeiten, die wir dann doch lieber mögen als den Brokkoli. Ja? Also das klappt nicht so gut. Und dann haben wir noch die Restriktion. Und das ist eigentlich mein absoluter Favorit an Experiment. Und ich muss jetzt hier auch leider mal Schleichwerbung machen. Also, Erwachsenen wurden einmal rote M&Ms und einmal gelbe M&Ms. Und ich muss die M&Ms jetzt sagen, weil das ist einfach Farbstoff. Also die roten und die gelben schmecken absolut identisch. Und der einen Gruppe hat man die beiden Stählchen hingestellt und die durften sich bedienen. Die haben dann noch so eine andere Aufgabe bekommen, dass die beschäftigt waren. Aber sie durften eben M&Ms essen. Und die andere Gruppe, die haben auch die beiden Schälchen bekommen. Und dann wurde aber gesagt, die roten M&Ms dürfen sie nicht essen. Wir haben erwachsene Leute, ne? Wahrscheinlich war jeder davon in der Lage, nach dem Experiment in den nächsten Shop zu gehen und sich ganz viele M&Ms zu kaufen. Aber was passiert ist, man hat es aufgehoben, also man hat eine zweite Runde gemacht, es gab wieder M&Ms und die erste Gruppe hat nahezu ausschließlich rote M&Ms gegessen, ja? Als hätten sie einen Nachholbedarf. Und das ist genau das, was ein Verbot bei uns macht. Also selbst, es ist tatsächlich ganz spannend, sie wollen weniger essen und sagen sich, ich esse weniger Schokolade. Dann denken sie sich, keine Schokolade, keine Schokolade, keine Schokolade. Was bei ihnen ankommt, ist nicht keine, sondern Schokolade. Das heißt, sie forcieren praktisch, dass sie die ganze Zeit über Schokolade nachdenken. Ja, was soll ich sagen? Sie werden relativ schnell Schokolade essen, weil sie ja die ganze Zeit über Schokolade nachdenken. Das heißt also, selbst eigene Verbote sorgen dafür, dass es noch attraktiver wird und andere Verbote aber eben auch. Also Restriktion hilft einfach tatsächlich an der Stelle nicht. Und ich habe das auch noch mal so ein bisschen, weil das auch einer größeren Gruppe noch untersucht wurde. Es scheint der Mittelweg der richtige zu sein. Also Sie sehen links und rechts die Kreise, wo die Kinder besonders häufig essen, auch wenn sie keinen Hunger mehr haben. Das sind Eltern, die entweder ganz stark kontrollieren oder gar nicht kontrollieren. Also beides scheint nicht ganz gut zu sein, sondern der goldene Mittelweg ist wohl die Wahrheit. Genau, und dann habe ich schon erzählt, wir haben auch ein schönes Experiment mit Kindern gemacht. Es gibt auch Steuerungsstrategien, die sinnvoll sind. Was wir hier gemacht haben, Ich werde auch häufig gefragt, ob ich irgendwie von der Kohlrabi-Firma gefördert werde. Nein. Aber Kohlrabi ist ein Lebensmittel, ein Gemüse, was von den wenigsten Kindern gemocht wird. Und man kann es einfach roh essen und man kann es super lagern. Mit anderen Worten, es ist für Experimente einfach gut geeignet. Ja, das steckt dahinter. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben ganz, ganz viele Kinder in Kitas befragt oder gesammelt. Und wir haben sozusagen in den Gruppen verschiedene Strategien verteilt. Das heißt, die Erzieherinnen sollten entweder immer loben, wenn ein Kind Kohlrabi gegessen hat. Also den Kohlrabi gab es immer so zur Vormittagszeit einfach dazu. Und ich habe immer so gesagt, nach amerikanischem Vorbild. Ja, also so richtig, oh Mann, das ist ja super, dass du jetzt den Kohlrabi probierst. Aber nicht animieren. Also nie sollte ein Kind gesagt werden, oh Mensch, hier ist doch mal ein bisschen Kohlrabi, sondern immer nur loben, wenn sie es gegessen haben. Zweite Gruppe sollte Vorbild sein, sollten einfach die Erzieher selbst Kohlrabi essen und dabei dann schon sagen, oh, ist der lecker, der Kohlrabi, aber nicht mehr. Ja? Und die dritte Gruppe hat gar nichts gesagt, sondern da gab es nur den Kohlrabi. Und dann haben wir die drei Gruppen und Sie sehen hier die graue Kontrollgruppe, ne? Die haben nichts gesagt, sondern es gab eben nur den Kohlrabi. Sie sehen da schon, das bleibt auf einem Level, die Präferenz sinkt ein bisschen ab, das ist aber nicht signifikant, das bleibt also dabei. Aber sowohl Lob als auch Vorbild lassen die Präferenz tatsächlich steigen. Das heißt also eine relativ minimale Intervention, also irgendwie eine Kleinigkeit, die da gemacht wird, es wird gelobt oder es wird selber Kohlrabi gegessen, sorgt dafür, dass die Kinder mehr essen. Und ich habe mich da, also ich weiß es gar nicht, um ehrlich zu sein, ich hoffe jetzt mal, es ist in Leipzig anders, aber ich habe mich da in Berlin schon mal aufgeregt, weil es da tatsächlich lange oder auch in vielen Kitas so war, dass die Erzieherinnen gar nicht mitessen mit den Kindern oder sie müssten zumindest bezahlen, was viele Kita-Erzieherinnen dann eben einfach nicht gemacht haben. Und wenn ich jetzt dieses Experiment sehe, ja, dann kann ich mir vorstellen, wenn die Kita-Erzieherin nicht mal mit ist, dann haben die Kinder ja schon ein komisches Gefühl, was es da zu essen gibt. Also relativ minimal und hat trotzdem tatsächlich einen guten Effekt an der Stelle. Gut. Damit wäre ich durch und freue mich auf Ihre Fragen.
Das war die Psychologin Katja Kröller über die Frage, warum wir eigentlich essen und wie wir essen. Katja Kröller hat ihren Vortrag am 7. März 2023 gehalten in Leipzig im Rahmen der Ringvorlesung Essen und Genuss. Die wurde organisiert von der Universität Leipzig.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.